Ich habe mein Leben lang kein Geld angelegt. Ich fand es furchtbar langweilig.
Du lebst sehr aktiv, aber investierst zunehmend passiv.
Entweder du performst hier, dann kannst du hier alles werden, oder du performst nicht, dann bist du in 2 Wochen wieder raus.
Ist Unternehmertum ein Handwerk?
Ja, die meisten Businesses hören auf, weil die Unternehmer aufhören.
Für mich war es früher als Unternehmer ein Riesengedruck. 99% meines Vermögens in diesem Unternehmen.
Dieses Ziel, was ich mir da gegeben habe, das ist völlig absurd. Das ist eigentlich nicht schaffbar.
Das ist schon fast so wie der MSCI World.
If you fail, then fail big.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich eine Unternehmerin, die mit dem Verkauf ihrer E-Commerce-Plattform die finanzielle Freiheit erreicht hatte und dann erst so recht durchgestartet ist. Als Podcasterin, als Business Angel, als starke Stimme der deutschen Startup-Szene, als Aufsichtsrätin, als Mentorin und erneut als Gründerin. Was sie antreibt, wie sie all diese Tätigkeiten unter einen Hut kriegt und was Aktionärinnen und ETF-Investoren von einer Frau lernen können, die von der Garagengründung bis zu globalen Private Equity Deals eigentlich das gesamte Business Playbook durchgespielt hat. Das und mehr jetzt mit Lea Sophie Kramer. Freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Bin ich sehr gern hier.
Ja, also es ist ja nun echt schwierig, wenn man so guckt, was du alles machst. Man braucht sehr viele Infos, man braucht sehr viel Platz und ganz viele kennen dich ja vor allen Dingen in den letzten Jahren als Host von Fast and Curious, wo du gemeinsam mit Verena Pauster über Startups, über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung sprichst. Eigentlich ein Podcast über all das, was euch als Unternehmerinnen, Menschen, die voll im Leben stehen, so bewegt. Ja, aber Fast and Curious, das ist irgendwie ja, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, auch ein bisschen so die Überschrift für deine Karriere. Ja, und bevor wir gleich uns über all das unterhalten, was du heute machst, nimm uns doch nochmal mit auf die Anfänge deiner Reise, so auf die ersten Stationen von der Uni-Absolventin, von der Beraterin hin zur Gründerin, die ja mit ihrem Startup ein ganzes Produktsegment so revolutionär neu positioniert hat, dass ProSieben irgendwann gesagt hat, Mensch, das müssen wir kaufen.
Also erstmal ist es irgendwie witzig, das von dir wieder zu hören, ja, weil es irgendwie so lange her sich anfühlt und gleichzeitig war es eine der prägendsten Phasen meines Lebens und deswegen auch, als wäre es gestern gewesen. Ich habe ja an der Uni Mannheim studiert und habe da einen Freund gehabt, der an der WAU studiert hat. Und ich habe deswegen immer am Wochenende sozusagen, waren wir entweder in Mannheim oder in Koblenz an der WAU. Und deswegen habe ich da einen Freundeskreis aufgebaut. Und nach der Uni Mannheim war ich die einzige Verrückte, die gesagt hat, Mensch, irgendwie da ist so eine Startup-Szene in Berlin, ich bin Berlinerin, da müsste man doch eigentlich was machen. Bin zu so einem kleinen Startup gegangen, das hieß damals Music Drop. Die haben versucht, die AirPods von heute zu entwickeln. Aber vor 20 Jahren oder so.
Also kabellose,
ja? Das heißt,
Kopfhörer.
Kabellose Kopfhörer, wo sie gesagt haben, über Bluetooth kannst du das dann hören. Das Problem war, diese ganzen Teile kamen aus China, es hat ewig gedauert, es gab sie noch nicht in so klein und so, die Technik war einfach noch nicht so weit. Aber genau das Produkt, wenn du es gemalt hast, es sah genau aus wie die AirPods heute. So, war auch der falsche Absender, ne? Apple hat es dann gemacht, aber trotzdem, da war ich. Und es dauerte alles ewig lange und dann habe ich so gemerkt, Mensch, das ist eine total tolle Szene, aber irgendwie dauert es hier so lange mit Hardware-Komponenten, dann nehme ich doch den Beraterjob an und bin zuerst mal zu BCG gegangen. Bei BCG angefangen, Beraterin gewesen, kurz in der Probezeit und dann über einen Freund von mir, zufälligerweise Olli Samba, kennengelernt in München, einen Lunch gehabt und gedacht, der ist irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn und ich mag solche Menschen, die so ein bisschen einfach anders sind als, ich finde, andere gibt es schon genug, ja, also man darf ruhig ein bisschen ungewöhnlich sein als Mensch. Und bin da rausgegangen, gleich mit einem Joboffer, sofort nach dem Lunch, obwohl das gar nicht dafür da war. Es war ja ein Kennenlernen und habe gedacht, Mensch, das wäre verrückt, wenn man sowas machen würde. Hab mir 3 Wochen Zeit gelassen und habe dann gesagt, weißt du was, ich kündige wieder bei BCG. Meine Eltern schon einen halben Herzinfarkt bekommen, weil die dachten, jetzt haben wir unsere Kleine endlich auf der richtigen Schiene.
Tochter wird Unternehmensberaterin, genau. Boston Consulting Group, genau. Riesiger Brand. Und
2010,
dann
war auch noch Wirtschaftskrise. Ja. Also das heißt, da haben super wenige da Jobs bekommen. Das heißt, die waren richtig glücklich zu wissen, ihre Tochter ist da in so einem stabilen Fahrwasser unterwegs. Und dann habe ich gekündigt und habe gesagt, hey, ich gehe da zu so einem Typen, den keiner kannte damals, um dann in Asien Groupon aufzubauen. Jetzt hatte ich ein halbes Semester in Japan studiert, während meines Studiums, neben dem BWL-Studium, weil ich die japanischen Schriftzeichen und die Kultur so spannend fand. Und deswegen war das dann qualifizierend, um zu sagen, naja, dann guckst du erstmal, was in Asien so geht. Bin den ersten Tag dann gleich mit Olli darüber geflogen, ihn nicht gekannt, Groupon nicht gekannt, gleich in Japan, also Groupon sozusagen einen Wettbewerber aufgekauft, von 20 auf 800 Leute aufgebaut, dann die ganzen anderen asiatischen Länder angefangen mitzugestalten, zu verwalten, zu gründen, Gründer auszutauschen, teilweise die Teams zu bauen und irgendwann hatte ich dann so 11 Länder unter mir mit 1200 Leuten.
Also wirklich so Start-up-Fabrik. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht ganz so drin sind oder die es vielleicht aus Börsensicht verdrängt haben, ja, wenn die Rede ist von Olli, geht es um Olli Samwer, sozusagen der Wunderknabe des deutschen Internets, gemeinsam mit seinen Brüdern, damals Alando gegründet und verkauft, Jamba gegründet und verkauft und dann eben mit Rocket Internet, die Start-up-Fabrik Anfang der 10er Jahre hier in Berlin aufgebaut, die global Unternehmen gebaut hat, die 2015 an die Börse gegangen ist, was dann ein weniger erfreuliches Kapitel war für die Aktionärinnen und Aktionäre, die gezeichnet haben, die immer noch irgendwie halbwegs im Freiverkehr gelistet ist, aber auf jeden Fall stilbildend für die deutsche Start-up-Kultur, gerade in der damaligen Zeit.
Auf jeden Fall für die Start-up-Kultur und auch für die heutigen Protagonisten der Start-up-Szene. Ne? Also du findest wenig Menschen, die in der Start-up-Szene unterwegs sind, die nicht irgendwie eine Verbindung zu Rocket Internet, zu Olli, Marc und Alex haben. Also es ist schon, das hat so einen Grundstein gelegt, vor allen Dingen an einer anderen Denkweise. Weil was mich damals so überzeugt hat, war, es war egal, dass ich jung war, dass ich Sommersprossen hatte, blond war, Frau war, so. Ne? Er hat gesagt, pass auf, entweder du performst hier, dann kannst du ja alles werden, oder du performst nicht, dann bist du in 2 Wochen wieder raus. Fand ich fair. Also habe ich gedacht, super, macht man. Das war perfekt. Und dann, das war ein wilder Ritt, das waren so 3, 3,5 Jahre. Nach Berlin zurückgekommen in meine Heimatstadt und war so, okay, irgendwie das ganze Umfeld, dieses ganze jungen Menschen Chancen geben, auf Potenzial gucken, nicht nur auf irgendwie deinen Lebenslauf und so und Dinge groß machen können, Tech nutzen zu können. Also ich fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, da will ich selber drin sein, ich möchte selber gründen. Und aber eigenständig und alleine und ohne sozusagen in dem Rocket-Kosmos zu sein, sondern ich möchte es wirklich selber von Grunde auf machen.
Also es kam für dich nicht in Frage, so diesen Brutkasten zu nutzen, wo ja dann auch einige Unternehmen hinterher auch an die sehr groß geworden sind, zum Teil in Trade Sale gegangen sind. Einige sind auch an die Börse gekommen via HelloFresh, so das klassische Berliner Startup, was früh dann im Rocket-Universum war und richtig mit aller Macht auch global dann ausgerollt wurde, auch da. Ne? Momentan nicht so toll, aber die haben es ja geschafft, aus Berlin zum Weltmarktführer für diese Kochboxen mit starker US-Präsenz auch aufzusteigen. Ja. Das hat dich nicht gereizt zu sagen, ach Mensch, da habe ich schon mal die Infrastruktur, ich kenne die Leute, ich weiß, Olli ist da und ich weiß, was die leisten können, sondern du wolltest bewusst wirklich sagen, nee, ich will das alles selbst machen.
Genau deswegen nicht. Also ich habe damals auch, war die Option zu Zalando zu gehen, ganz, ganz früh mit David und Robert, als es noch ganz klein war, oder halt Groupon zu machen in Asien. Habe ich gesagt, super, Asien, Groupon, kann keiner, keine Schuhe, perfekt. HelloFresh habe ich mir damals auch angeguckt, ganz früh mit Dominik im Café getroffen, als das so losging. Und habe ich gedacht, ach, Kochen, weißt du, typisches Frauenthema. So Essensboxen, braucht das wirklich, funktioniert das wirklich? Ich bin ein großer Fan des Produkts, auch des ganzen Teams, des Startups heute. Aber es hat mich damals nicht gecatcht. Ich glaube wirklich, ich fand es immer spannend, so ein bisschen die Underdog-Sachen zu machen. Also die andere nicht machen. Ja? Groupon war damals so ein bisschen, ach, Salesbude. Sales hatten immer Leute Angst vor, weil das ist halt binär. Ne? Entweder verkaufst du oder verkaufst nicht. Das ist sozusagen, deine Zahlen sind sehr, sehr offen. Das ist sehr transparent. Da wird nicht viel drum herum geredet. Also es ist so wirklich eine intensive Firmenkultur gewesen. Fand ich ganz schön. Ich fand das irgendwie toll und inspirierend. Und und dann genauso selber zu gründen und zu erfahren, wie findest du Investoren? Wen willst du eigentlich dabei haben? Welche Strategie? Die selber zu definieren, ja? Selber zu gucken, wann willst du verkaufen? Wie willst du das machen? Welche Kultur und so? Also ich wollte das einfach wirklich, wirklich lernen. Und dann habe ich Sebastian Pollock wieder getroffen, den ich von BCG noch kannte. Wir waren beide in so einem Fast-Forward-Programm von BCG. hatten da immer wieder uns dann irgendwie bei diesen Events getroffen, waren die letzten auf der Tanzfläche in den Clubs oder erkannten wir uns und waren dann immer so, ach gut, wir verstehen uns ja gut, kannten uns aber gar nicht gut, ja. Und da haben wir uns auf einer Gründerveranstaltung wieder getroffen und haben gesagt, hey, wir sollten mal reden, wir suchen gerade beide, wir wollen irgendwie was gründen. Und in dem allerersten Treffen zwischen uns beiden kam diese Idee zu Amroli. Und ich weiß noch, ich bin da rausgegangen, das war am Spreegold, am da Dirksenstraße, also Dirksenstraße, Rochstraße, da die Ecke.
Also Richtung Alexanderplatz.
Richtung Alexanderplatz.
Mal nicht im Oberholz, wo genau, ja nach dem Mythos ganz viele Unternehmen entstanden
sind. Genau, im Spreegold saßen wir zum Lunch und ich bin da rausgegangen und es war super nah dort, wo ich gewohnt habe, gerade in der WG. Und ich bin da rausgegangen und ich habe in dem Moment gemerkt, das ist das, was du machen wirst. So. Und ich war so zwischen cool und gleichzeitig war ich so, oh Gott, Lea, warum so ein Thema? Also so, warum musst du jetzt mit 25 ja einen Premium-Sexshop gründen? Also da gäbe es doch wirklich Themen, die wo das Fallen nicht ganz so schlimm wäre.
Oder ja. Du hast ja gesagt, also Underdog reizt dich.
Ja, genau, das wusste ich aber damals natürlich nicht so aktiv. Ja. Jetzt im Nachhinein checke ich das. Aber
das war irgendwie im Bewusstsein, dass du gesagt hast, also nicht irgendein Produkt, sondern ein Produkt, was irgendwie absolutes Schmuddel-Image hat. Was
damals ein Markt war, der auch stagnierend war. Also der ist wirklich geschrumpft jedes Jahr. Ja. Also Beate Use hatte Riesenprobleme, alle Wettbewerber auch.
Ja, alle an der Börse haben es mitbekommen. Die sind ja tatsächlich an die Börse gegangen. Damals gab es ja dann auch diese effektiven Stücke von Beate Use-Aktien. Ja, immerhin, stimmt. Den Sammlerwert hat es
noch. Ja, auf jeden Fall, den hat es heute noch.
Ja, ansonsten ist es halt alles den Bach runtergegangen. Absolut. Und dann gesagt, okay, da muss doch irgendwas gehen, weil es ist zumindest ein breites Einzugsfeld.
Du, ich bin froh, dass ich mir diesen Aktienmarkt gar nicht so sehr angeguckt habe und auch, sag ich mal, den Markt, ja, dass der sozusagen nicht wachsend war, das haben wir irgendwie schon verstanden. Aber was wir vor allen Dingen gesehen haben, ist, 100 Millionen Leute lesen plötzlich 50 Shades of Grey. Es wird ein Buch geschrieben über Erotik. Keiner von uns hätte vorher gesagt, ich lese einen Erotikroman. Das konntest du öffentlich in der Deutschen Bahn lesen. Das war völlig akzeptiert. Und dann 100 Millionen Menschen weltweit lesen das plötzlich. Und dann habe ich angefangen, mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen, gesagt, hey, nutzt ihr eigentlich solche Produkte? Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ich selber auch total prüde und konservativ. Ja, also es ist gar nicht so, dass ich da irgendwie Vorreiterin war. Und gedacht, Mensch, da muss es doch einen anderen Weg geben. Also da gibt es ja tolle Sachen. Dann waren wir in Läden drin, haben uns das angeguckt, haben gesagt, so, ey, das ist doch ein total schöner, spannender Bereich. Ja, wir sind ja alles sexuelle Wesen. So, ohne Sexualität wären wir nicht hier. Also es ist wahrscheinlich der größte Sinn im Leben, Fortpflanzung. Also worüber reden wir eigentlich, ne? Und gleichzeitig war es so tabuisiert, so stigmatisiert, dass mir auf jeden Fall alle davon abgeraten haben und meinten, okay, Lea, du ruinierst deine junge Karriere und danach kannst du zur SAP und Siemens sowieso nicht mehr und keiner wird dich mehr irgendwie aufnehmen. Aber ich habe so gedacht, ach, ne, if you fail, then fail big. Also das war irgendwie für mich okay. Und dann gegründet, Business Angels reingeholt. Damals Jonathan Teklo, Roman Kirsch waren die ersten zwei Business Angels. Mit dem Geld, was sie gemacht hatten bisher, da reingegangen mit jeweils 30.000 Euro. Dann VC-Investoren reingeholt. Und dann wirklich irgendwie, glaube ich, paar Monate später gemerkt, dass du diese Produkte gar nicht vermarkten kannst. Weil, was die ganzen Rocket-Unternehmen ja alle gleich hatten, war, wir hatten verstanden, wie man in der digitalen Welt Online-Marketing macht. So. SEO, SEM und so weiter. Da hast du Google AdWords, alles Mögliche. Wusstest
aber für
du genau,
ganz, für
wie
ganz einfache
machst.
Produkte.
Für
ja
alle möglichen Produkte. Ne? Für Lampen, für Möbel, für Schuhe, für Fashion, für Beauty, für whatever you wanna see. Wir hatten nicht realisiert, wussten wir vorher wirklich nicht, dass du das mit Produkten rund ums sinnliche Wellness-Geschehen nicht machen darfst. Also du bist einfach in der Kategorie von Waffen, Glücksspiel und so weiter, wo du die nicht bewerben darfst. Und da saßen wir also mit unserem neuen gegründeten Unternehmen und ein bisschen Geld und ein paar Mitarbeiter, die wir eingestellt hatten und gedacht, okay, wie sollen wir das groß machen, wenn wir es nicht sagen, also wenn wir es nicht erzählen können. Und dann ist uns was Tolles passiert. Ich glaube, an Tag 3 oder 4 hat damals eine große deutsche Zeitung angerufen und hat gesagt, hey, wir haben gehört, ihr macht da irgendwie was und wir wollen mal die Geschichte hören. Da habe ich das erste Interview gegeben und plötzlich klingelte es bei uns in der Kasse. Also durch ein Presseinterview, durch Offline, durch
Print. Der ging dann viral.
Durch Above-the-Line-Marketing. Ja. Also das, was du nie gemacht hättest, weil es überhaupt nicht messbar ist. Und dann haben wir angefangen, wirklich PR für uns als Marketingkanal auszubauen. Also wir haben die Geschichte erzählt, wir sind ins Fernsehen gegangen, wir haben Interviews gegeben, wo wir konnten. Und haben gemerkt, dass wir überall unsere Marke aufbauen, ja, was du heute unter Brandbuilding verstehst. Und dass wir es schaffen, darüber eine Awareness hinzubekommen, eine Markenpositionierung hinzubekommen. Wir haben ganz am Anfang noch die Produkte beim Fun Factory Store am Hackeschen Markt offline gekauft zum Vollpreis. haben sie dann verpackt und wieder verkauft. Also es war ein Nullsummenspiel sozusagen, oder ein Minusspiel, muss man sagen, logischerweise. Und irgendwann, als wir alle unsere Stempelkarten schon voll hatten, haben die irgendwann mal gesagt, sollen wir mal reden? Irgendwie, ihr kauft hier so viele Produkte, wer braucht die alle? Ja? Unser armer Praktikant damals musste da die ganze Zeit vor dem Shop stehen. Naja, und dann haben wir angefangen, das sozusagen alles zu professionalisieren. Und das war dann echt eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nach 5 Jahren großen Deal mit ProSiebenSat.1 gemacht, dann einen Teil verkauft oder die Mehrheit verkauft. Ich nochmal 2 Jahre geblieben, dann noch einen Teil verkauft. Und dann habe ich sogar mit ProSiebenSat.1 nochmal Amorelie an Waterland verkauft. Private Equity aus Holland.
Und das war dann wirklich der finale Step, wo
genau,
du dann gesehen
das war
hast,
da 7 Jahre nach
irgendwann,
Gründung.
Irgendwann
profitables
der,
Unternehmen, wachsendes
quasi
Unternehmen.
Quasi in der Garage losgelegt.
Ja.
Ja, am Anfang sehr stark aufs Frontend geguckt. Irgendwann musstet ihr ja auch das Backend dann machen. Ja?
Voll.
Du hast jetzt viel über Marketing gesprochen. Aber irgendwann kam ja dann auch das Thema Logistik.
Ja, voll. Also gleich von Anfang an. Ne? Am Anfang haben wir selber verschickt aus Pollys Wohnzimmer. Und dann, klar, haben wir Logistik nachgezogen. Ne? Wir haben unsere auf Magento Shop sozusagen programmiert und unsere Seite gemacht und so. Also wir haben, ach, dann ist das ein vollwertiges Unternehmen mit 150 Leuten geworden.
Mhm. Was ja 7 Jahre richtig harter Trip sind, nach dem, was du ja vorher auch schon bei Rocket Internet gemacht hast. Das war ja auch kein Kindergarten, sondern das weiß man ja auch von Olli Samba.
Ist intensiv
dass er das
gewesen.
Tempo hochhält, nicht umsonst. Ja, Pressure Creates Diamonds sind die Leute, die aus diesem Kosmos kommen, ja heute stilbildend auch für die deutsche Startup- und Venture-Capital-Szene. Mhm. Aber dann so nach diesen 7 Jahren hast du ja eigentlich 2 Sachen erreicht. Einerseits du hast ein hoch erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, also unternehmerisch erfolgreich und dann ja auch profitabel. Und das Zweite, du hast dieses Unternehmen verkauft, was eben ja nicht nur so ein Ritterschlag ist, wenn ProSieben sagt, Mensch, hey, komm, ne, wir wollen das, was du von null auf gebaut hast, was ohne dich nicht entstehen würde. Aber andererseits ist es natürlich auch ein finanzielles Thema. Ja, sondern, so kann man ja sagen, dann im Unternehmensverkauf ist diese finanzielle Freiheit jetzt da. So, und weil ich diese Situation ja auch kenne, 2007 hatte mit Springer, fasziniert mich an deinem Lebenslauf vor allem eines, dass du danach diesem Exit und nach diesem riesigen Erfolgserlebnis nicht gesagt hast, ach ja, schön, habe ich da jetzt ganz gut gemacht, jetzt gucke ich mir mal ein bisschen die Welt an, verwalte mein Geld, lass es mir gut gehen. Und stell dann irgendwann fest, dass das Ganze langweilig ist, wie es mir ging, ja, aber viele Jahre später und viele schöne Erfahrungen später, sondern dass du nach diesem harten Ritt gleich weiter durchgezogen hast und eine ganze Reihe neuer Aktivitäten aufgebaut hast. Was ist das in dir? Ist das irgendwie Unternehmer-DNA? Ist das Rastlosigkeit? Was war da dein Antrieb, nicht zu sagen, oh, durchatmen und erstmal nichts machen?
Also, ich muss sagen, ich glaube, ich habe ja ein Jahr frei genommen sozusagen eigentlich. Ich hatte ja während Amorelie noch 2 Kinder bekommen auch. Die waren 0 und 2, so, als ich rausgegangen bin. Also mini, mini, mini klein. Und jetzt hätte man gut sagen können, man hat da auch genug zu tun. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme brauchte, sondern ich glaube, was ich dann zum Beispiel in dem Jahr gemerkt habe, als ich offiziell frei hatte, ich habe mich ganz viel mit Leuten getroffen, ich habe super viele Ideen gesponnen und damals kam LinkedIn so hoch und dann habe ich gemerkt, ach Mensch, mal gucken, was die Plattform so kann. Ja? Und dann habe ich gemerkt, wie die funktioniert und habe da so angefangen zu posten und zack, bumm, war ich dann irgendwann bei irgendwie 200.000 Followern und irgendwie Nummer 1 Profil in Deutschland. Weibliches Profil in Deutschland. So, habe ich jetzt nicht weiter ausgenutzt, aber das war Wahnsinn, so zu merken, ich glaube, diese Selbstwirksamkeit, die Unternehmertum einem gibt, die ist unglaublich. Also so dieses, ich habe eine Idee und ich habe das in meiner eigenen Kraft, das zu ermöglichen. Und da ist nichts gewesen und plötzlich ist da ein Unternehmen mit einer eigenen Vision, mit einer eigenen Identität, mit eigenen Mitarbeitern, mit einer eigenen Kultur, mit etwas, wo andere wieder mit wachsen können. Das ist für mich echt eine absolute Überzeugungstäterschaft. Das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, das ist der Deckel für meinen Topf, das ist auch der einzige Deckel für meinen Topf. Ja, ich bin auch Podcasterin, das ist nicht mein Deckel. Ne? Mein Deckel ist Unternehmertum, viel mehr. Also wenn ich was abschneiden müsste, wäre es nie das Unternehmertum. So, ich würde alles andere vorher abschneiden. Und ich glaube, das ist schon eine Persönlichkeitsfrage, das ist einfach mich treibt so, dass ich neugierig bin, mich immer wieder in neuen Bereichen zu beweisen. Unter anderem auch Podcasting. Ja? Also ich weiß noch, wir haben gestartet, da haben wir Philipp Besser mal gefragt, Mensch, ist es nicht irgendwie zu spät? Es gibt so viele Podcasts und so weiter. Hat er gesagt, würdet ihr sagen, es gibt auch zu viele Bücher? Sollte es auch kein weiteres Buch mehr geben. Wir so, fair point, ja. Aber eigentlich war der Markt auch schon voll. Aber ich finde es immer schön, wenn du das Gefühl hast, da ist noch eine Zielgruppe, die noch nicht erschlossen ist. Da gibt es Dinge, die noch nicht erzählt sind. Da gibt es ja einfach auch Unternehmen und ganze sozusagen Identitäten und Seelen, die irgendwie entstehen müssen. Ja, so hat sie mich auch zu Tenmore Inn getrieben, jetzt zu Epic Sports getrieben. Also das ist so ein Gefühl von, dafür bin ich gemacht und dafür ist es, das ist es wert, ehrlicherweise.
Also du brennst jetzt nicht für ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Asset Manager, ja, der sagt, also ich brenne dafür einfach Geld anzulegen, spannende Nebenwerte zu entdecken und dadurch mein eigenes Geld und vielleicht auch das Geld anderer Menschen zu vermehren, sondern bei dir ist es das Unternehmertum,
das Unternehmertum an sich. Es ist das Handwerk wirklich, ja. Also
ist Unternehmertum ein Handwerk?
Finde ich ja, weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mein Leben lang kein Geld angelegt. Ich fand es furchtbar langweilig, Geld anzulegen. Ich wusste nicht, wie es geht. Ich hatte auch nicht so viel, aber ich habe ja bei Groupon auch einen Börsengang mitgemacht, da meine Aktien verkauft und so. Also ich habe schon bei WCG das erste Geld gespart. Ne? Ich habe das schon quasi angelegt im Sinne von, ich habe es auf mein Bankkonto gelegt. Aber ich habe nichts damit gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich es hin, dass ich das anfange zu tun? Weil ich will es nicht tun, ich finde es langweilig selber, deswegen bin ich Unternehmerin. Wie kriege ich es hin, dass ich das anfange zu tun? Und dann habe ich also mir so einen Plan gemacht, so einen Excel-Plan, den habe ich bis heute. Und habe mir so ein komplett absurdes Ziel für mein eigenes Vermögen aufgeschrieben. Komplett absurd. Was ich in meiner eigenen Lifetime self-made schaffen möchte. Mhm. Und da ist so eine Excel-Tabelle dahinter und da steht genau, wie viel muss ich jedes Jahr erreichen, wie viel Rendite auf welches Vermögen. Und ich packe da alles, feedet da rein, ne? Alles zieht sich da rein von all dem, was ich
jetzt. Also du bewertest dann deine ganzen Assets. Alles. Wir kommen gleich ja nochmal auf ein paar, ja. Paar Themen.
Inklusive dem Podcast, so alles, was ich mache, inklusive kommt da rein.
Unternehmen, alles genau. Ist drin.
Damals war natürlich wenig drin, jetzt kommt da immer mehr rein, jetzt ist es wirklich ein Riesen. Also ich glaube, ich habe da 30 Tabs drin oder so in diesem ganzen Excel-Modell. Und dann zieht sich das immer da rein und dann sehe ich sozusagen diese Endsumme, die ich bis 100 schaffe. So, und dieses Ziel, was ich mir da gegeben habe, das ist völlig absurd. Das ist eigentlich nicht schaffbar. Und als ich das gemacht habe und gesagt habe, das Ziel will ich erreichen, habe ich angefangen, Geld anzulegen. Ich brauchte dieses absurde Ziel und dieses sozusagen, it's larger than life und es ist eigentlich nicht möglich und du willst das Unmögliche schaffen, was ja Unternehmer haben. Die haben ja Visionen von etwas, was es nicht gibt und was auch eigentlich unrealistisch ist zu denken. Und das habe ich für meinen für diesen Anlegerteil von mir gemacht und habe dann gesagt...
Darf ich ganz kurz fragen, in welcher Phase hast du das gemacht? Wann hast du dieses Sheet gemacht? War das noch während Amorelie oder danach?
Also das Sheet habe ich so angefangen in schlechten, sozusagen in einer sehr schlechten Art und Weise während Amorelie und dann richtig, als der Exit dann da war.
Also okay, also du hast wirklich den Exit schon auch genutzt, ja. Um zu sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Restart für mich selber. Ja. Ich gucke mal, was habe ich bisher erreicht? Da war dann natürlich auch eine gewisse Summe. Mhm. Was kann ich erreichen? Ja. Hast du da für dich schon definiert, wie du das erreichen willst? Also, Ich meine, ich habe das damals, für mich war nach dem Verkauf ganz klar, ich muss irgendwie eine Asset Allocation machen. Ne? Früher hatte ich ein Unternehmen, dann hatte ich Geld und dann habe ich eine Asset Allocation gemacht. Gut, ich kam halt aus dem Finanzbereich. Damit war da halt das klassische Thema, aber ich habe das überhaupt nicht mehr unternehmerisch gedacht, weil ich diese Leidenschaft für Unternehmen nicht hatte. Deswegen interessiert mich, hast du da so eine Asset Allocation gemacht oder hast du eigentlich eher so Milestones nur für dich?
Ich habe Milestones festgelegt, genau. Ich habe gesagt, wie viel Rendite will ich dann und dann haben oder wie viel sozusagen wirklich Geld wert und wie viel Rendite muss das dann jedes Jahr sein. Und dann habe ich schon angefangen, richtig eine Strategie aufzubauen und zu sagen, okay, wenn das mein Ziel ist, was muss ich dafür eigentlich erreichen? Und jetzt ist sicherlich meine Art, das zu schaffen, dieses absurde Ziel, was ich mir da gegeben habe, sehr ungewöhnlich, weil mein größter Hebel, den ich habe, wenn ich mir alles angucke, alle Business Angel Investment, PE Investments an der Börse, Immobilien und so weiter, sind mit Abstand die besten Investments meiner eigenen Firmen. Mit absurdem Abstand. Jeder einzelne
ist eigentlich am Ende bei jedem erfolgreichen Unternehmer, also, jeder erfolgreichen Unternehmerin so.
Also sind ja eigentlich, kann auch noch anders werden, man weiß ja nie, wie es läuft, ne? Aber bisher ist das wirklich so. Und dann habe ich also gemerkt, okay, ich muss es schaffen, dass ich trotzdem, weil diese eigenen Unternehmen sind halt einfach größtes Risiko, was du aufnehmen kannst. Ne? Das ist einfach top oder flop, 0 oder 100. Hebel. So, ist der größte Hebel, aber gleichzeitig das größte Risiko. Das heißt, du musst diversifizieren. Das heißt, ich muss auch in langweiligere Kategorien reingehen.
So, jetzt sind wir da genau bei unserem Thema. Ja. Weil wir haben ja eigentlich drei Töpfchen jetzt. Wir haben einerseits die eigenen Unternehmen, wo du ja auch spannende Neugründungen hattest. Ja. Wir haben das Thema Business Angel, wo du ja Geld und Erfahrung gibst, ja, ja, um dann auch exzeptionelle Renditen hinterher zu bekommen. Und wir haben als drittes das, was du jetzt langweilig nennst, ja, das, worüber wir hier meistens reden, nämlich so die klassische Asset Allocation. Wenn du magst, erzähl uns so ein bisschen was über deine langweiligen Investments erstmal. Glaub, was ist das? MSCI World? Oder?
Ich glaube, bei langweilig gibt es nochmal zwei Unterschiede bei mir. Das eine ist sozusagen Alternative Investments, VC-Fonds, PE-Fonds, sowas. Und das andere ist dann wirklich MSCI World an der Börse. Also ich glaube, das Langweiligste, in Anführungszeichen, aber ich bin Unternehmerin, also ihr müsst es mir nachsehen. Ich komme einfach nicht aus dem Finanzbereich. Das ist nicht das, wo ich mein Excitement herbekomme. Ja, deswegen in meiner Anführungszeichen langweilig. Aber also einen Teil habe ich auf jeden Fall ich selber im MSCI World. Ich habe den irgendwie thesaurierend und währungsgehedged, weil ich nicht das auch noch drin haben wollte. Ich wollte irgendwie Klarheit haben. So, Punkt. Das liegt da. Teilweise habe ich auch in einem anderen Portfolio den MSCI World so nachgebaut, dass ich bestimmte Länder ausschließen kann. Also mit anderen ETFs den MSCI World nachgebaut und einzelne Länder damit ausgeschlossen und ein bisschen die Verteilung, wie viel US und so weiter, wie viel Rest of World, habe ich auch ein bisschen geändert dadurch, durch Einzel-ETFs, die ich da wieder reingepackt habe.
Klingt so wunderbar vertraut für mich. Machst du Einzelaktien?
Gar nicht mehr, habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist einfach mir zu zeitintensiv. Ich muss da zu sehr folgen, wann ist auch der richtige Zeitpunkt, wieder rauszugehen. Also ich habe gemerkt, das ist nicht meins.
Und die Situation?
Ich bin da auch zu sehr trendgetrieben, ehrlicherweise. Okay, also zum Beispiel, ich bin dann in Oatly reingegangen oder so, weißt du? Das war ein schlechter Move, ja? Oder dann
Beyond Meat und sowas, ja, das sind
weißt du, das schöne, fand ich dann als...
okay, also so schöne Sachen, so ja, Passion-Dinger. Genau. Gibt's nicht
und da habe ich gemerkt, so nee, das ist nicht meins.
Aus deiner Erfahrung als Unternehmerin, weil du hast ja auch bei BCG und dann auch bei Olli Samwer ja diesen Blick dafür gekriegt, sehr schnell Geschäftsmodelle zu verstehen und die Treiber zu erkennen. Hast du da nie irgendwie einen Case draus gemacht, dass du sagst, Mensch, ich kann langfristig erfolgreiche Compounder ganz gut erkennen, digitale Geschäftsmodelle und ich lege mir dann einfach mal eine Alphabet, eine Apple oder was weiß ich, vielleicht wäre es früher auch eine Adobe gewesen oder so, hin und sage, nicht jetzt zum Traden, sondern einfach so als Bestandteil der Asset Allocation oder...
Ich glaube, das hätte... Also ich finde das ganz interessant, was du gerade sagst, weil ja, das kann, glaube ich, ein Skillset sein, was man daraus mitgenommen hat. Ich glaube, ich habe eher ein Gespür zu Märkten, was da fehlt und was ich wirklich weiß, was ich als Skillset habe und beitragen kann. Ich habe das nicht so total generalistisch jetzt für Firmen, an denen ich nicht so nah dran bin. Also meinetwegen im Business Angel Investment ist es auch, je näher ich dran bin, je näher ich die Kunden, die Gründer kenne, je näher ich das kenne, was die machen als Businessmodell, je besser kann ich es einschätzen, je besser ist meine Entscheidungsfindung, je besser ist mein Investment auch. Deswegen, ich glaube, ich kann sozusagen meine Fähigkeiten nur ausspielen, wenn ich sehr nah dran bin, wenn ich sehr viel von dem operativen Geschäft verstehe. Und das
also ist
tue
dir die Aktie
ich,
zu passiv?
Genau, wahrscheinlich
du kannst,
zu weit
du kannst,
weg,
du siehst,
zu distanziert.
Du siehst, was schief läuft, aber du kannst nicht eingreifen.
Genau,
du
zu distanziert. Und deswegen kann ich das nicht bewerten. Ich müsste dann das Management-Team kennenlernen und mit denen mal so einen Tag pro Person Zeit verbringen. Und dann wüsste ich wahrscheinlich wieder, okay, will ich da jetzt investieren? Dann müsste ich mir Videos über die angucken und so weiter. Ich glaube, dann würde in der Tat meine Entscheidungsfindung gar nicht schlecht sein. Aber dadurch, dass ich die Zeit nicht investiere, und das ist halt zum Schluss, denke ich mir so, bei welcher Art von Tätigkeit habe ich wirklich Freude? Weißt du, wo habe ich das Gefühl, das ist mein Hebel auf die Welt? Und das kann ich vielleicht auch besser als andere. Ich kann, glaube ich, im Investment Management oder im Asset Allocation kann ich, sag ich mal, so Durchschnitt werden, wenn ich mich da viel mit beschäftige. Aber ich habe ja eine krasse Stärke im Unternehmertum. Also sollte ich ja mein Standbein im Unternehmertum richtig ausspielen. Weil das ist was anscheinend weniger Menschen können und was ich gut kann bisher. Und deswegen sage ich, dann gehe ich lieber da Vollgas, Risiko, komplett alles auf diese Karte und schaue, dass ich mich selber in eine Lage bringe, diese anderen Investmentkategorien so zu bedienen, dass ich keinen Fehler mache und dass es irgendwie sich schon vermehrt, das Vermögen, aber halt vor allen Dingen mein sonstiges Risiko diversifiziert.
Also das ist der Gegenentwurf quasi zu Jan Beckers, den wir ja auch schon total, hier bei Asset Class hatten, ja, der ja auch aus der Seriengründung kommt und dann gesagt hat, also seine Stärke ist eigentlich das Analysieren, das hat er hier bei uns schön beschrieben, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör mal rein, ist wirklich sehr aufregend, wo er sagt, also das Analysieren und daraus dann ein Unternehmen zu bauen, nämlich Unternehmen zu analysieren und Geld zu verwalten, aber du sagst, nee, du willst aktiv sein, Voll. Du willst richtig reingehen, deswegen, okay, also Venture Capital Fonds aus irgendwie, das ist so eine Zwischenstufe wahrscheinlich für dich, weil du bist ja sehr nah dran an vielen Fondsinitiatoren. Du kennst die ja so wie Alex Kuttlich, der ja auch aus dem Rocket-Universum stammt. Aber eigentlich ist deine Leidenschaft, wie ich es raushöre, eher dann jetzt mal so auf Investmentseite Business Angel.
Auf Investmentseite würde ich trotzdem noch sagen, meine absolute Leidenschaft sind die Investments in meine eigenen Gründungen.
Gut, da kommen wir dann drauf.
Aber wenn ich es jetzt nicht selber mache, alles, was ich nicht selber mache, würde ich sagen, ist wahrscheinlich das nächste dran, Business Angel Investments.
Ja. Business Angel, erklär mal kurz für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, was genau bedeutet das und was ist dann auch deine Rolle und deine Ressource, die du da zur Verfügung stellst?
Also wir als Business Angels oder so, ja, heißt ja sozusagen Unternehmensengel, ja. Warum? Weil du versuchst eigentlich ganz, ganz frühphasig, also in einer Pre-Seed oder Seed-Runde, also ganz am Anfang, wenn Unternehmen die erste Idee haben, dann reinzugehen, wenn eigentlich klassische institutionelle Investoren noch nicht investieren würden, weil es zu früh ist, weil sie noch überhaupt keine, wie man es nennt, Traction gesehen haben, also überhaupt keine Beweise, dass das irgendwie klappen kann. Und du investierst super früh zu einer sehr geringen Bewertung mit meinetwegen 20.000 bis 100.000 Euro. Manche Business Angels machen auch viel, viel mehr, aber klassischerweise sind das so die Ticketgrößen. Und partizipierst sozusagen daran, dass du früh dabei bist bei einer geringen Bewertung, dass du eigentlich nur die Vision einschätzt, das Potenzial, die Unternehmer, den Zeitgeist. Also da sagt man immer Team, Thema, Timing. Das sind die drei Ts. Also du guckst dir das Team an, du guckst dir das Thema an, ob das passt, und du guckst dir das Timing an. Ne? Jetzt gerade ist Timing AI, alles was AI ist, ist gerade irgendwie total hot. Jetzt sind gerade zum Beispiel E-Commerce, Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands und so weiter sind absolut nicht mehr hot. Aber es gab eine Phase vor 10 Jahren, da waren die total hot.
Aber aus deiner eigenen Karriere heraus müsstest du ja eigentlich dann eher so antizyklisch investieren, ja, gerade bei dem Timing, ja. Etwas, du bist ja erfolgreich damit geworden, dass du etwas in einem Bereich gemacht hast, den keiner irgendwie anrühren wollte.
Absolut.
Das war irgendwie so ein richtiger Schmuddelbereich, ja, muss total. Man ja fast sagen. Und heißt das irgendwie, dass du so eine Leidenschaft für antizyklische Investments hast?
Also
jetzt nicht AI-Welle mit.
Da kommt wieder der Punkt rein. Ich finde es auch wieder eine spannende Frage. Da kommt wieder der Punkt rein, dass bei diesem antizyklischen Thema ich wusste, dass ich selber das hinkriege, eine Marktedukation zu machen für einen Markt, den es damals noch nicht gab und der noch nicht hot ist. Ich kann das bei anderen nicht einschätzen, ob die das können oder nicht. Deswegen komplett antizyklisch bei anderen würde ich nicht investieren. Was ich schon mache, ist auf, Bereiche früher zu gehen, als der Massenmarkt sie sehen würde. Also zum Beispiel bin ich vor vielleicht 5 Jahren jetzt her so in Space Tech reingegangen, ne, mit 2 Firmen aus Frankreich. Also eine ist eine deutsch-französische Firma, eine ist eine französische Firma. Und habe da investiert als Business Angel. Oder in Deep Tech-Themen früher reingegangen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass ich, sag ich mal, nicht antizyklisch, aber dass ich Dinge wahrscheinlich früher bereit bin zu investieren und das Risiko zu nehmen, als der klassische Massenmarkt dann bereit ist, dieses Risiko aufzunehmen.
Jetzt also Deep Tech, da reden wir ja dann wirklich über Fusionsenergie, über komplexe Software, künstliche Intelligenz, vielleicht sogar Verteidigungstechnologie. Das sind ja Themen, wo du jetzt keine Expertin bist. Ist das, wie machst du da eine Auswahl, wie machst du eine Due Diligence? Ist es dann wirklich so, dass du sagst, okay, Thema ist jetzt meinetwegen Space, ja, hört sich ganz gut an, aber oder hast du ein großes Team, das dann für dich da wirklich sowas machen kann wie eine Due Diligence?
Also ich habe sozusagen, ich habe es irgendwann auch angefangen, Family Office zu nennen, das, was ich da mache, und da habe ich eine Person eingestellt vor 3 Jahren. Die war damals Investment Managerin, die ist jetzt sozusagen Geschäftsführerin und leitet das alles. Die guckt sich das in der Tat an, aber es ist echt eine Person. Ich glaube, bei diesen Themen ist es eher so, meinetwegen habe ich von Hélène Huby die Exploration Company gemacht, ja, in, ich glaube, der ersten Runde sogar. Und die habe ich kennengelernt. Ich wusste erstmal von ihrem Erfahrungsschatz und von ihrem Track Record. Ich habe sie als Person kennengelernt und einschätzen gelernt. Ich habe an die These geglaubt, dass wir generell wahrscheinlich, wie sie sagt, multiplanetary species werden. Also, dass wir eine Spezies sind als Mensch, der wahrscheinlich auf mehreren Planeten leben wird. Da bin ich irgendwie mitgegangen, habe ich gesagt, so langfristig glaube ich das.
Ja, auch gesehen, was Elon Musk letztendlich
genau,
sagt. Ja.
Ich hab, aber ich muss sagen, mein Investment war, bevor das Thema so hot wurde. Also deswegen, ich habe damals so gedacht, ja, ich glaube, der Weltraum wird für uns von mehr Bedeutung werden. Wie stark der in Bedeutung zunimmt, habe ich erst in den letzten Jahren verstanden. Ja, also das heißt, das war sozusagen eher ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Dann habe ich das Team kennengelernt, war dort, wie arbeiten die, wie schnell antworten die auf Mails, was erzählen die dir, wie konsistent ist die Geschichte, wie denken die über Strategie nach, wie gehen sie damit um, wenn du kritische Fragen stellst, wie reagieren sie darauf. So all das versuche ich dann eigentlich einzuschätzen, wenn die in einem Fahrwasser sind oder an Hypothesen glauben, an die ich generell erstmal glaube. Und wenn ich das dann alles einschätzen kann, dann ist es so ein Hop oder Top. Und dann ist es bei mir bei Investments aber auch so, ich investiere es und schreibe es in dem Moment ab.
Okay, also es ist wirklich klassisches Venture Capital Mindset. Du gehst relativ, du setzt relativ viele Chips, um das mal flapsig zu sagen, und sagst, okay, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass 8 von 10 am Ende nichts werden, dass 1 irgendwie so durchschnittlich wird, und dann gibt es darunter eine wirkliche Rakete, im Fall Space dann wirklich wortwörtlich, die dann zunächst mal alle Flops kompensieren muss und dann auch deine Rendite trägt.
Ja, und ich glaube, was ich schon mache, ist sozusagen, ich overindexe auf Qualität der Menschen, also dass ich mir ganz stark, wenn ich an ein Gründerteam extrem glaube, dann overinvestiere ich sozusagen von der Ticketgröße auch. Ne? Also dann, wenn ich normalerweise meinetwegen 25.000 Euro mache, würde ich dann
Team
halt
gibt den Ausschlag
100 machen oder 150 Thema. Oder sowas. Also 150 wäre für mich unglaublich viel. Ja, aber sozusagen Team gibt einen krassen Ausschlag auf jeden Fall. Und in letzter Zeit mache ich weniger und weniger direkte Investments. Ich mache sie eigentlich nur noch so aus dem Umfeld kommend oder wenn es so, wenn ich so denke, okay, das muss man jetzt einfach machen. Das ist sozusagen, das drängt sich so auf, dass ich da dabei sein muss, aber es ist super wenig, weil ich schon merke, dass einfach ich das Geld, ein bisschen, ich habe jetzt viel angefangen, in Private Equity zu investieren. Ich habe mehr in Fonds angefangen zu investieren, weil, das haben wir ja nicht gesagt, der andere Teil von Business Angel Investing ist ja, dass du anfänglich hilfst.
Genau,
deswegen
da wollte ich mir jetzt drauf.
Unternehmensengel, genau.
Es ist ja eben nicht nur, dass du Geld gibst und sagst, mach mal, sondern.
Und Netzwerk und Kontakte und Ideen und Sparringspartner sein.
Und das kannst du ja viel schlechter delegieren.
Absolut.
Ja, also, weil du kannst natürlich die Analyse, Due Diligence, den Prozess, Beteiligungsvertrag, das kannst du alles delegieren. Ja, musst eine Entscheidung treffen. Aber wenn es dann darum geht, die wollen jetzt dein Network, die wollen deine Fähigkeit, Märkte einzuschätzen, Produktstrategien, gerade Marketing, oder ich meine, wer dich als Business Angel hat und nicht auf dein Know-how zugreift, wäre völlig blöd. Was ist das für eine Ressourcenbelastung?
Voll, das ist schon krass, und ich glaube, ich habe jetzt wahrscheinlich so 30 bis 40 Business Angel Investments so. Das schaffst du halt nicht mehr, ne? Und deswegen bin ich auch eher dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann gehst du eher in VC-Fonds rein. Jetzt gehe ich mehr und mehr in PE-Fonds rein, weil es einfach auch schön ist, wenn du eine größere Sicherheit hast in den Unternehmen, wenn die schon profitabel sind, wenn du sagst, okay, die sind schon bei dem Level und wir wollen sie auf ein anderes Level bringen. Klar, jetzt habe ich mit KKR auch eine Industry-Advisor-Rolle da angenommen, das heißt, ich bin da auch näher dran, einfach an diesem an dem Markt.
Und das ist dir dann nicht zu passiv, dass du, wenn du jetzt in so einem VC-Fonds oder Private-Equity-Fonds bist, fühlst du dich dann als Unternehmerin noch nah genug dran oder sagst du, das ist schon fast so wie der MSCI World?
Ja, ja, eher so. Ja, vom Gefühl her total. Aber ich finde das auch okay. Also ich glaube, so für so eine, klar, so eine sozusagen ein diversifiziertes Portfolio ist das auch total fein, dass du das dabei hast. Deswegen finde ich das auch richtig, und ich kann es nicht mehr so stark leisten. Also sozusagen meine Zeit ist ja unglaublich eingeschränkt. Das heißt, ich, dadurch, dass ich mir diese ganzen Investments ja angeguckt habe, ne, und ich weiß genau, wie viel X ich mit welchem Investment gemacht habe, auch wie viel Verlust, ja, wie viel Rendite ich gemacht habe, in wie vielen Jahren und so weiter. Also ich sehe ziemlich genau sozusagen meine Muster in meinem Portfolio. Und dieses Muster sozusagen in mich selber zu investieren, ist viel profitabler. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache wahrscheinlich eher VC, PE, Immobilien, Aktien, so. Und mache den Rest wahrscheinlich hauptsächlich in meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeiten. So, da will ich auch Geld für frei halten. Und und deswegen ist es weniger Business Angel Investments geworden, weil ich auch das nicht leisten kann, was sich die Teams dann wünschen.
Das heißt, man könnte sagen, du bist so ein bisschen von der aktiven Investorin zur passiven Investorin,
als Investorin
geworden.
Schon.
Also wenn wir das Unternehmerische mal nochmal auf Seite legen. Ja, früher immer der eigene Hebel, aber jetzt natürlich doch eben durch die stärkere Betonung des eigenen Unternehmertums zu sagen, okay, du lebst sehr aktiv, aber investierst zunehmend passiv.
Das würde ich wirklich so sagen, weil auch mein aktives Leben sozusagen so viel Risiko schon inhärent hat, dass ich das auch gut finde, dass ich dann passiv investiere. Aber du hast schon recht. Was ich extrem aktiv mache, ist, sag ich mal, die Führung und das Management von diesem, ich nenne es jetzt Family Office, ja, also von Cramer Capital. So, was heißt das? Ich habe zum Beispiel ein komplett automatisiertes Büro. Ich habe die Steuerberatungen alle gegeneinander laufen lassen und geguckt, wo kann ich das am günstigsten haben, am schnellsten, am besten für mich. Ja? Ich habe alle Banken gegeneinander pitchen lassen, wo sollten wir unser Depot machen, welches hat die günstigsten Depotgebühren, welches hat am wenigsten Transaktionsgebühren und so. Also es hat einen aktiven Teil von der Strategie, von dem Layer da drüber. Ne? Ich hatte einen Kredit, den hatte ich sozusagen als Sicherheit, musste ich da ein Portfolio liegen haben in der Vermögensverwaltung. Ja, dann habe ich mir die ganzen Verträge durchgelesen und habe gemerkt, Mensch, es muss gar nicht in der Vermögensverwaltung, es muss nur da liegen. Also ich kann es auch selber managen. Dann habe ich das da rausgezogen und selber angefangen zu managen und so. Das heißt, ich würde sagen, in der Allokation, in der Asset-Allokation, in der Asset-Strategie, da bin ich viel aktiver.
Die Basics, sozusagen diese,
ich finde das nicht nur Basics, weil ich muss sagen, diese strategischen Gedanken, finde ich, machen sich viel zu wenig. Und die, wenn ich so auch mit meinen anderen Investoren, ja, also wie viele haben wirklich so ein Excel-Modell, wie ich es habe und können dir sagen, genau wie viel sie mit welchem Investment, in welcher Asset-Klasse wann gemacht haben, was daran genau erfolgreich war oder was nicht. Diese Reflexionszeit, ich habe auch richtig Strategietage für mein eigenes Family Office, ja, da haben wir 2 Tage, sperren wir uns ein und machen Strategietage und bewerten das letzte Jahr, bewerten unsere Hypothesen fürs nächste, gucken uns die Märkte an, sagen, was hat sich strukturell verändert, wie viel Sicherheit sollte man gerade liquide liegen haben und so weiter. Ich finde, so proaktiv glaube ich nicht, dass das viele selber machen aus dem, wie ich es kenne, sondern das ist so ein bisschen, du hast ja irgendwann eine Strategie zurechtgelegt und dann läuft die so ein bisschen vor sich hin und dann adaptierst du nochmal so ein bisschen so 5% da oder einen da. Und ich würde sagen, diese Art von Arbeit mache ich sehr aktiv, aber du hast schon völlig recht. Ich würde sagen, das Investieren selber ist in der Tat mehr passiv, ja.
Ja, aber macht doch Sinn und ist ja auch für dich dann sicher ein spannender Punkt, ja. Wir haben hier häufig darüber gesprochen, Investment Cases niederzuschreiben, sich KPIs aufzuschreiben, woran man auch Investmenterfolge misst oder eben auch Entscheidungen misst, und das spiegelt ja im Grunde das wider, weil letztendlich ist ja auch jede Aktionärin, jeder ETF-Investor mit seinem Portfolio sein eigenes Family Office.
Ja, genau.
Insofern ist das ja ein sehr wesentlicher Punkt. Man muss es eben an die Börse verleitet halt dazu, dass man versucht, das täglich zu machen, ja, und täglich da drauf zu gucken. Wenn alles notiert ist, kannst du halt täglich dieses Excel-Sheet in der Form, wo du erst Bewertungsarbeit reinstecken musst, kriegst du das täglich über Google oder in der App sogar komplett dargestellt, und dann wirst du natürlich rammdösig. Ja? Aber wenn du dir jedes Quartal, jedes Halbjahr oder jedes Jahr 1-2 Strategietage nimmst, auch für dein privates Portfolio, dann ist das durchaus eine Investition auch in sich selbst.
Und
das kann man auch Privatleute einfach machen.
Genau, total. Und ich habe schon Bereiche, also ich allokiere mir immer so ein Mini-Budget dann für zum Beispiel so Bereiche, die ich noch nicht gut verstehe, wie zum Beispiel Krypto. Ja, weil ich einfach stehen wollte, wo lege ich da mein Depot an, wie funktioniert es, welche Coins gibt es eigentlich, wo würde ich investieren und so weiter. Und da habe ich einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Betrag investiert. Ehrlicherweise bin ich da nicht die Expertin, deswegen habe ich gemerkt, das sollte ich nicht machen. Aber trotzdem habe ich genug gelernt darüber, dass ich zumindest verstehe, was da passiert und irgendwie mitreden kann. Also das heißt, ich habe mir einen Teilbereich allokiert für, heißt bei mir, Emotional Investments. Also Investitionen habe ich zum Beispiel in einen Beachclub in Portugal investiert. Ja, wird das jetzt irgendwie jemals mir eine große Dividende ausschütten? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte damals gedacht, vielleicht werden wir irgendwann mal nach Portugal ziehen und dann habe ich da schon einen Anker und so weiter und mein Mann surft gerne und weiß ich nicht. Das war irgendwie die Idee. So, hatte ich aber sofort im Emotional Bucket. Das Emotional Bucket bei mir heißt, es soll mir Freude machen und es soll irgendwie was Tolles fürs Unternehmen sein, und ob da Rendite rauskommt oder nicht, das ist sozusagen for the gods to decide. Also das sind natürlich alles dann kleinere Beträge, ne? Aber ich lasse mir schon selber auch Spielraum aus diesem ganz, es klingt jetzt so dröge, aus diesem ganz drögen auszubrechen. So, das möchte ich auch nicht sein, sondern ich möchte schon Spaß damit auch haben.
Ist ja nicht dröge, ich meine auch die Angel Investments, die sind ja auch spannend. Und ich meine, also der MSCI World ist ja nun auch nicht dröge oder der MSCI All Country World. 2515 Unternehmen, recht? Faszinierende Unternehmerstories dahinter stehen.
Das ist wirklich so, das finde ich auch total spannend. Aber da habe ich natürlich jetzt nicht so viel Einfluss drauf.
Nein, nein. Also für mich war das immer ein großartiges Argument zu sagen, hey, ich bin raus aus dem eigenen Unternehmertum. Ich muss es nicht mehr selber machen, sondern ich kann jetzt mit dem Geld mich an Unternehmern und Unternehmen beteiligen, die das viel besser machen als ich. Ja. Und für mich war das befreiend. Bei dir merke ich, ja.
Ich habe die Hybris, dass ich sage, ich mache das besser.
Und das finde ich, das finde ich super spannend. Das ist ja keine Hybris, das ist ja ein Vertrauen, das ist wahnsinnig optimistisch. Das ist ein Vertrauen in dich selbst, ein Vertrauen in deine Stärken. Und nachdem wir jetzt so viel über Unternehmen und Unternehmer gesprochen haben, an denen du dich beteiligst, wo du vielleicht ein bisschen mitmachst, wollen wir über dein Herzensprojekt sprechen, nämlich Unternehmertum an sich. Mhm. Wie gesagt, du hast nach Amorelie nicht gesagt, naja, ich mache jetzt ein bisschen Berater oder auch Senior Advisorship bei KKR. Das ist natürlich für viele allein schon eine Traumtätigkeit, das zu machen. Das ist bei dir mit dabei. Du bist außerdem auch Aufsichtsrätin, Beirätin, da gibt es noch ganz viele Themen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil ich möchte unbedingt noch über deine unternehmerischen Themen sprechen. Du hast im Wesentlichen zwei Unternehmen ins Leben gerufen. Bei einem durfte ich schon sein, nämlich Ten More Inn. Da gab es vor 2 Jahren, glaube ich, erstmals eine große Veranstaltung in Berlin mit 600 wirklich voller positiver Energie geladener Frauen, wo ich auch gemeinsam mit Katharina Brunsendorf, die du ja auch aus den Deep Dive hier kennst im Podcast, eine Masterclass machen durfte, letztes Jahr dann wieder. Ganz, ganz großartig. Ein Mentoring-Programm für Frauen in Führungspositionen oder auf dem Weg dahin, wo du ja auch eine ganze Menge von deinen Erfahrungen einfließen lassen kannst. Und trotzdem, wenn es um Mentoring und um Coaching geht, dann denken viele immer, das ist so dieses Chaka-Chaka. Wie hast du es geschafft, dich von Anfang an da abzugrenzen?
Also ich sag mal, bei Amorelie habe ich gemerkt, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Also wirklich mit dem Unternehmen, was wir hatten, habe ich gemerkt so, hey, wir haben über 10 Millionen EBITDA gemacht, das ist super, das ist auch gewachsen, aber ich habe so gemerkt, 140 Leute, irgendwie, ich schaffe es nicht mehr, aufs nächste Level zu kommen. Und dann habe ich selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann habe ich auch noch eine Life-Coach-Ausbildung gemacht bei Tony Robbins und das finden alle in Deutschland ganz schuhu und genau dieses Schaka-Schaka und Guru-mäßige und so weiter. Ich bin da immer sehr empfänglich für, ich mag das gerne, ich nehme es nicht komplett an, ja, ich nehme da so die Hälfte von und die Hälfte denke ich, okay, ist mir alles ein bisschen viel.
Jetzt, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, also du warst bei 10 Millionen EBITDA und
mehr
warst,
als, ja.
Und 140 Leuten und hattest Angst auf, du kommst nicht auf das nächste Level oder hast den Weg aufs nächste Level nicht gesehen. Was war denn deiner Meinung nach das nächste Level?
Was wäre das nächste Level gewesen? Also ich glaube, ich habe irgendwie, also ich meine, wir kamen ja aus einer Zeit, wo wir wirklich sozusagen verdoppelt haben jedes Jahr, ne? Das hast du irgendwann nicht mehr geschafft. Wir haben dann irgendwann, waren wir so bei 20% Wachstum. Das war für mich unglaublich wenig, so. Und ich glaube, aber ich muss sagen, heute würde ich das auch ganz anders machen. Also ich hätte super gerne jetzt nochmal die Chance, das ist auch so ein kleiner Lebenstraum, irgendwann Amorelie nochmal zurückzukaufen und es nochmal auf das nächste Level zu bringen. So, das ist mein Mini-Long-Term-Lebenstraum, weil ich selber jetzt so viel darüber mehr weiß und so viel mehr verstanden habe, dass ich heute wüsste, wie ich das damals gemacht hätte.
Also nächstes Level wäre dann globale Marke, börsennotiert an der Nasdaq.
Wir waren in China, wir waren ein bisschen in Frankreich, wir waren irgendwie in Österreich, Schweiz und so weiter. Ne? Aber ich hätte gerne irgendwie 10, 15 Länder groß profitabel mit 100 Millionen Umsatz in jedem Land geleitet.
Also das, was du letztendlich bei Groupon als
gesehen hast, absolut, genau. Hattest. Und auch irgendwie über 1 Milliarde Bewertung geschafft und sowas. Ne? Und das habe ich da nicht geschafft. Ich habe auch wirklich gemerkt, meine Kapazitäten reichen dafür nicht aus. Ich habe es wirklich führungstechnisch nicht geschafft. Also ich habe es nicht geschafft, dass wie ich Dinge sehe und auch die Mission und Passion und die Verantwortung, die ich gefühlt habe, so auf andere zu übertragen. Heutzutage kann ich dir 1000 Gründe sagen, warum das so war und was ich erstmal lernen musste. Aber ich bin dann rausgegangen, habe es gelernt. Und da ist mir aufgefallen, dass es sozusagen, es gibt glaube ich in Deutschland 18.000 Business Coaches. Ja, ich würde sagen, davon sind 100 phänomenal. Die verändern dein Leben und alle anderen machen nichts kaputt. Also so
im besten Falle.
Im besten Falle machen sie dies kaputt und helfen vielleicht auch mit der einen oder anderen Person. Ja, aber es gibt einfach unglaubliche Qualitätsunterschiede zwischen diesen Coaches. Und dann habe ich gemerkt, okay, und überall war ich die einzige Frau. Also wir hatten bei Amorelie keine einzige Investorin. Und wir hatten viele Investoren. Sowohl auf VC-Seite keine Partnerin, wir hatten keine einzige Business Angel als Frau. Und wir hatten, glaube ich, 30 Business Angels oder sowas. Ich war immer weibliche Aufsichtsrätin, weibliche Investorin, weibliche Gründerin, weibliche eigentlich alles, ja. Also immer war das so krass, du bist eine Frau, so. Und das ist mir dann irgendwann aufgefallen und dann habe ich gemerkt, okay, wie kann ich denn das, was ich jetzt gelernt habe über Führung, weitergeben an Leute, aber skalierbar, weil diese paar Coaches, die so phänomenal gut sind, die sind halt super teuer und die sind immer ausgebucht. An die kommst du einfach nicht ran. Die,
ja, weil ein 1:1 Coaching, genau, ist ja dann
die
wirklich
die coachen halt die DAX-CEOs in Deutschland.
Zeit gegen
so.
Geld, da und kommst da du nicht musst ran. Du hohe Preise zahlen.
Genau, und da kommst du auch mit ganz viel Netzwerk erst hin, dass du die überhaupt identifizierst. Und dann habe ich gesagt, Mensch, und dann habe ich bei Tony Robbins diese Ausbildung gemacht. Das war alles digital und ich saß wirklich vor diesem Fernseher, also vor dem Rechner, hab diese Ausbildung gemacht. Der hat online gecoacht. Ich war nicht da, das war teilweise vor 20 Jahren und ich saß da in Tränen, ja, weil es mich so berührt hat, weil ich so viel verstanden habe, weil ich gemerkt habe, krass, das ist so übertragbar. Und dann habe ich gedacht, okay, wir fangen an, echte Frauen in Führung zu filmen, während sie von diesen Top-Coaches gecoacht werden. Und wir machen darum ein Programm und wir erklären die Methoden da dran, wir haben Live-Sessions, du hast Lerngruppen, du hast irgendwie Worksheets, du hast alles, was du haben willst, aber vor allen Dingen siehst du wie so eine Netflix-Serie, als würdest du bei einer Therapiesession zugucken können, echte Frauen mit echten Führungsherausforderungen, die von den besten Coaches Deutschlands gecoacht werden, weil das machen die nur einmal und dann können es Millionen von Frauen gucken. Daraus ist 10more In entstanden, weil das sozusagen so ein eigenes Bedürfnis war. Und da konnte ich dann alle diese Learnings reingeben und da haben wir jetzt dieses digitale Führungsprogramm für Frauen, was du von überall machen kannst. Jetzt haben wir AI-Bootcamps, die phänomenal laufen. Wir haben Vereinbarkeitsprogramme, wir haben dieses Jahr ein Sichtbarkeitsprogramm, was wir launchen. Also wir machen jetzt sozusagen alles dafür, dass wir mehr Frauen in Führung sehen, weil wir absolut daran glauben, dass unsere Welt eine bessere wird, wenn mehr Frauen an den Entscheidungstischen sitzen, sowohl politisch, sozial als auch wirtschaftlich, weil unsere Entscheidungen besser werden. Ja? Wir haben einfach mehr Perspektiven am Tisch, wir haben eine Diversität.
Weil es einfach natürlich ist.
Es macht mehr Spaß,
ja,
es ist natürlich. Einfach, ja. Also wir bilden die Hälfte der Bevölkerung ab. Deswegen sollte sozusagen dieses Verhältnis auch an den Tischen der Macht dargestellt werden. Und das ist aktuell nicht so. Und ich glaube, systemisch kannst du ganz viel dafür tun, aber du kannst individuell auch ganz viel dafür tun. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und dann haben wir zuerst Frauen selber überzeugt, dann haben die es geschafft, ihre Unternehmen zu überzeugen und das zu pitchen, hey, zahlt ihr mir doch diesen Kurs. Und jetzt haben wir über 60%, die das von ihren Unternehmen bezahlt
haben. Also eine anerkannte Ausbildung, die auch entsprechend zertifiziert ist und sich ja damit auch so ein bisschen abhebt.
Und die jetzt in den B2B-Firmen integriert ist, ja. Und das ist natürlich was Tolles, wenn die Firmen einfach dir das als Weiterbildung zahlen, weil sie merken, dass die Frauen zurückkommen mit einer ganz anderen Führungshaltung, mit einer Klarheit, mit besseren Entscheidungen, mit mehr Konfliktfähigkeit, mit mehr Sichtbarkeit, mit mehr Führungsstärke, mit all dem. Und da sagen die Firmen natürlich, ey, das ist das, was wir wollen. Genau, und daraus ist dann ein Riesennetzwerk noch entstanden, das dieses 10more In-Netzwerk. Und da machen wir einen Summit, wo ihr auch Partner wart. Und das war total toll, weil ihr auf einer ähnlichen Mission seid, ja, Female Finance.
Genau, also, es ist ja auch Empowerment in jeder Hinsicht. Und dazu so gehört wichtig. Eben auch Female Empowerment. Und was ich halt spannend war, deswegen sagte ich das auch gerade mit diesem Chaka-Chaka, dass es eine unglaublich positive Atmosphäre ist auf eurem Summit, aber eben nicht dieses Chaka-Chaka, wir feiern uns selbst, sondern so eine vorwärtsgerichtete Energie. Wir machen jetzt wirklich. Und das hat so richtig so diesen Jetzt-geht's-los-Spirit, obwohl das ja Alumni sind, die das alle schon durchgelaufen sind. Und trotzdem sind die so für dieses Thema.
Die haben Jetzt-geht's-los und die haben auch so eine wahnsinnige Lernbereitschaft. Ne? Ich glaube, das ist das, was dieses Netzwerk wirklich auszeichnet. Die haben Bock zu lernen und weiterzukommen. Das sind wirklich alles Frauen. So, und jetzt ist das natürlich auch ein krasser Talentpool. Ja? Also nutzen wir gar nicht. Aber theoretisch, du hast da phänomenal ausgebildete Frauen. Also wäre ich eine Firma, würde ich immer schön gucken nach 10more In-Alumna und die versuchen bei mir einzustellen. Also mache ich natürlich auch in meiner Firma, aber die kenne ich natürlich persönlich. Aber das ist natürlich irgendwie wirklich ein tolles Konzept und das macht irre viel Spaß. Wir haben es organisch gegründet. Ich habe damals 300.000 Euro investiert, um das zu starten, ja, also um die ersten Programme aufzunehmen. Wir zahlen ja den Coaches auch irgendwie ihre Tagessätze und so weiter. Habe das als Darlehen in die Firma reingegeben. Das hat sich dann zurückgezahlt und seitdem ist es eine Firma, die sich selber trägt, profitabel läuft.
Also keine Investoren,
externen Investoren hat, jedes Jahr wächst.
Das ist dein Ding. Natürlich mit inzwischen ja auch Managementstrukturen, sodass du die Impulsgeberin bist, aber nicht im operativen Geschäft.
Es sind
jetzt
so plus minus 20 Leute. Ich bin da Ende letzten Jahres operativ rausgegangen. Das heißt, wir haben zwei in der Geschäftsführung, meine Mitgründerin, mit der ich das zusammen gegründet habe, und Lia Grünhage und Helena Meyer-Schönherr, die mit ihr zusammen das auch fast seit Anfang an schon führt, zwei Geschäftsführerinnen, und ist sozusagen wirklich der Beweis an mich selber, dass du es schaffen kannst, weil das wollte ich mit dieser Firma beweisen. Zum einen wollte ich, dass sie existiert, inhaltlich. Mir war das einfach, das Thema war mir und ist mir ein Herzensanliegen. Und das Zweite ist, ich wollte beweisen mir selber, dass ich gründen kann, ohne dass ich dabei zugrunde gehe. Weil bei Amorelie war es schon so mit 2 kleinen Kindern, mit 150 Leuten und so weiter. Ich war wirklich fertig am Ende. Also ich war echt, echt, echt kaputt. Das war nicht nachhaltig so laufbar. Und ich wollte es dieses Mal so machen, dass ich wirklich Impulsgeberin sein kann, strategische Beraterin und so weiter. Aber dass die das ganze Tagesgeschäft machen und so läuft das jetzt auch. Und dann hat es mir die Möglichkeit gegeben, sozusagen 3 Jahre diese Aufbauarbeit zu machen. Jetzt ist das ein tolles Unternehmen, was selber wächst und dann wieder neu gründen zu können.
Und du bist ja selber wahrscheinlich auch noch weiterhin Impulsgeberin, ja, auch was die inhaltlichen Themen angeht. Mhm, nicht nur total. Irgendwelche anderen Coaches, sondern...
Mich siehst du da ganz viel selber
natürlich absolut. Auch mit dabei, weil du hast absolut. Ja was zu sagen, aber trotzdem, es hat dir nicht gereicht und du hast noch ein neues Unternehmen gegründet, was jetzt mit Coaching gar nichts zu tun hat,
was auch kein
E-Commerce-Plattform ist, sondern... Ja. Epix ist das, was man gemeinhin als Roll-Up bezeichnet, ja, was wir an der Börse zum Beispiel kennen von Brad Jacobs in den USA mit United Rentals. Also man kauft kleine Unternehmen auf, beteiligt sich an denen und macht daraus ein großes Netzwerk, das dann auch synergetisch verwoben ist. Und ja, man rollt einen Markt auf und mit Epix hast du dir den Sportmarkt ausgesucht. Erzähl uns ein bisschen, was ist deine Vision dafür?
Also ich glaube, du kannst jetzt entweder in AI gehen oder du machst genau Anti-AI. Ja, und das ist sozusagen der Anti-AI-Case. Also das Einzige, was die AI nicht für uns machen wird, ist sich unseren Körper physisch bewegen. Wir sind physische Menschen, wir sind in echt physisch als Körper hier und die AI wird das nicht für uns übernehmen können. Eigenglück. So, und da steht auch Verbindung, Connection, Community-Gefühl, ja, also das ist der ganze soziale Klebstoff, über den wir gerade so viel sprechen, den es auch in der heutigen Zeit unglaublich braucht.
Ja, dann wahrscheinlich noch wichtiger wird im AI-Zeitalter.
Je mehr Zeit wir dafür haben, desto mehr Zeit haben wir auch Sport zu machen und da Begeisterung drin zu finden. Ich glaube, wir bezeichnen es nicht als Roll-Up deswegen, weil was wir nicht machen, ist zu ganz geringen Multiples in Unternehmen reingehen, die Gründer raushauen und das alles konsolidieren, sondern wir gehen zu sehr validen Multiples in Unternehmen rein, die extrem wachsen, selber schon profitabel sind, selber den Product-Market-Fit gefunden haben mit phänomenalen Gründern. Das heißt, wir gucken, dass wir mit den Gründern zusammen deren Company größer machen.
Also was für Unternehmen sind es? Fitnessstudios?
Wir haben jetzt zum Beispiel die erste, genau sowas, ja. Also Fitnessstudio wäre uns jetzt zu klassisch, aber wir haben Mitte Pedal gemacht, ne? Das war das erste Investment, also Pedal Courts. Wir haben jetzt Pace Race gemacht, das ist so eine Art High Rocks für Running. Wir gucken uns gerade den Boulder-Markt an, den Pilates-Markt an. Wir gucken uns den High Rocks Gym Case an, also Fitnessstudios für High Rocks. Wir gucken uns Indoor Spinning an, Indoor Rudern,
also Krafttraining. Die existieren schon, die sind... Müssen die regional begrenzt sein oder können die schon...
Nö, die können auch schon ein paar Studios haben. Die meisten haben, sag ich mal, 1 bis 3 Studios oder sowas. Ja,
ihr
haben
beteiligt euch?
Wir beteiligen uns.
Geld und dann in die Firma wahrscheinlich
absolut,
hinein?
Absolut, genau.
Aber keine 100%. Also
genau, wir gehen erstmal so 15% rein, dann 30, dann 51. Das heißt, wir übernehmen die Mehrheit. Das ist sozusagen eine Holdingstruktur. Ja, es wird eine operative Holding. Über Zeit, weil wir natürlich mit den Gründern zusammen zeigen wollen, dass wir den Case auch erfüllen können und dass die von uns genug lernen können und wir von denen, also dass es irgendwie gleichzeitig weitergeht. Dass
und was,
wir
auch was, eine lehrt, was, lehrt, was lehrt ihr denen? Weil, also ich meine, dieses Anhäufen von Beteiligung, das ist ja so wie auch beim Business Angel-Tum, birgt ja immer das Risiko, dass es so ein Bauchladen wird. Ja, und dann läuft einiges ganz gut, anderes. Was ist so die, das ist so die Klammer, wo ihr sagt, das bringen wir denen außer Geld?
Ja. Ich glaube, das sind im großen 4 Bereiche. Ja? Man denkt, jede Sportart funktioniert total anders, aber es ist gar nicht so sehr so. Das eine ist dieses ganze Thema Locations. Also wir haben ein Tool gebaut, Epix Locations, wo du sozusagen gucken kannst, wo in Deutschland sollte ich jetzt mein nächstes Studio eröffnen. Mit Catchment Area, mit Walking Area, mit Einkommen, mit all dem Möglichen, ja, mit Wettbewerbern, mit wie viele sitzen da, mit all dem, was du dir angucken musst, um eine Location richtig zu bewerten. Also das ganze Thema sozusagen, wie sollte unser physischer Rollout, das ist ja das, was sie machen, also wirklich Real Estate Aufbau, Studio Aufbau, wie sollte der eigentlich stattfinden? Das andere Thema ist das ganze Thema Brand und Activation. Du musst jedes Studio, überall wo du bist, musst du wieder sozusagen deine Marke hochhalten und das Thema aktivieren. Das heißt, wie kriege ich da Marketing drauf, wie kriege ich Kunden hin, wie kriege ich die retained, wie kriege ich die attracted, wie halte ich die, wie manage ich die danach mit CRM-Systemen und so weiter. Dann hast du das ganze Thema Finanzierung, also an Fremdfinanzierung ranzukommen, Equity-Finanzierung zu machen, denen zu helfen, ja, einfach diese verschiedenen Modelle, da kannst du schon viel machen heutzutage, zu finanzieren, den Rollout zu finanzieren. Und das nächste ist, sag ich mal, Tech-AI-Enablement. Also man muss ja sagen, die Unternehmer, mit denen wir da gerade arbeiten, sind ja Experten ihres Sports. Das sind Athleten, ne? Also, und das ist das, wo die ihre Passion haben. So, das sind passionierte Athleten und Sportler. Und das sind nicht die Menschen, die jetzt ein Glück die ganze Zeit vom Rechner AI-Tools gegeneinander testen und ausprobieren und gucken, was das für ihre Company tun kann. Tun sie auch, und die sind total, sag ich mal, ja, weitsichtig und strategisch. Aber da gibt es einfach Sachen, die wir, sag ich mal, durch unsere Tech-Unternehmer-Erfahrung, jetzt habe ich ja mit 3 Tech-Unternehmern gegründet, alle aus dem Rocket-Umfeld, sehr gut beisteuern können. Und das ist auch das, was die sich von uns wünschen. Also wir versuchen sozusagen fast wie so ein kommerzieller Co-Founder zu sein.
Okay, also so ein bisschen Firma. Digitales Enabling, zusammen, was dann ja auch mit dazu kommt, denen beim Wachsen zu helfen. Ja. Aber also diese Roll-Ups, ich finde es faszinierend. Es funktioniert ja auch in vielen Bereichen. In den USA haben wir ja große börsennotierte Gesellschaften wie eine Danaher, die letztendlich seit Jahrzehnten nichts anderes machen. Eine Constellation Software ist genau dadurch entsprechend gewachsen. In Skandinavien gibt es viele Serial Acquirer in unterschiedlichsten Bereichen. Wo ist das, was dich wirklich jetzt so unternehmerisch reizt? Ja, weil auf mich wirkt dieses Modell immer Roll-Up sehr technisch und extrem rational, aber irgendwie so ein bisschen entfernt von dem, was du mit deinem Unternehmen Amorelie gemacht hast, diese leidenschaftliche Vision, etwas, was eigentlich so gar nicht geht, dann doch gehen zu kriegen.
Aber ich finde, das ist genau wieder das. Wir haben ja am Anfang gesagt, ja, was ist das, was mich total begeistert? Hast du bei Jan Beckers gesagt, er hat gelernt, ne, Geschäftsmodelle zu verstehen, zu analysieren und so weiter. Ne? Mich begeistert das Handwerk von Unternehmertum. Das ist wirklich das, was meine Passion ist. Und das kann ich genau da überall einbringen. Es ist jedes Mal das Handwerk von Unternehmertum in einem Space, den ich gerade wichtiger finde als alle anderen Spaces. Ich glaube wirklich, ich bin überhaupt keine so apokalyptische AI-Gegnerin oder so, aber ich habe schon meinen gesunden Respekt vor dem, wo wir da so reinsteuern, und ich möchte was dagegen setzen. So, ich möchte selber für mich eine Antwort haben, was hast du 2026 gemacht, als alle wussten, dass unsere nächsten 5 Jahre sehr anders aussehen werden als die letzten 5. Und da könnte ich sicherlich sagen, ich habe auch ein AI-Startup gegründet. Ich finde es noch toller zu sagen, ich habe versucht, das, was ich glaube, was uns Mensch Mensch sein lässt, zu erhalten und das auszubauen und diesen sozialen Klebstoff in einer Art und Weise, wie wir ihn sonst nicht mehr finden. Wir haben die Kirchen nicht mehr, wir haben teilweise sogar die Büros nicht mehr, weil du remote miteinander arbeitest. Also wo kommst du physisch wirklich zusammen und hast dann noch richtig tolle Erlebnisse beim Sport?
Da
lachst du, da schwitzt du, da weinst du, da heulst du, da verletzt du dich, da schreist du, da jubelst du, da passiert alles Mögliche, was uns Menschen Mensch sein lässt und uns so fühlen lässt. Und ich will einen Teil dazu beitragen. Und ich muss sagen, ich glaube, beim Sport bin ich, sag ich mal, so realistisch, dass ich weiß, dass ich nicht die Athletin bin, die einen Einzelsport machen könnte. Ich kann keinen einzigen Sport richtig gut. Das ist einfach so. Ich habe immer nur Unternehmertum gemacht und Kinder bekommen. Ich hab 3 Kinder, das ist super, ich bin Mama, aber ich kann keinen wirklichen Sport richtig gut. Ich kann viele jetzt so ein bisschen, ja. Und deswegen könnte ich nicht das beste Swimmingstudio aufbauen oder ja, die Swimgym, wo du dir Lines buchen kannst, was ich super gerne hätte. Ich werde nicht die beste Boulderin werden. Ich bin nicht die Richtige, die den Paddlecourt eröffnet. So, dazu bin ich viel zu schlecht im Paddle. Ich kann aber die sein, die diesen Gründern hilft, mit dem Handwerk, was ich verstanden habe, ihren Job noch besser zu machen. Und das ist was, was für mich auch vielleicht eine andere Lebensphase ist. Ja, ich würde nicht sagen, dass es wie beim Investieren ist. Ich gehe jetzt ins Passivere. Das fühlt sich für mich gar nicht so an. Sondern ich habe einen neuen Weg gefunden, dieses aktive Unternehmensaufbau sozusagen, was ich so gern mache, zu machen und zu skalieren. Indem ich es aber auch nicht nur selber machen muss, sondern mit phänomenalen Gründern arbeiten kann, die genau in der Phase sind, wo sie diese ganze Energie da reingeben wollen und ihre Einzelsportart halt perfekt beherrschen.
Ja, und es ist irgendwie vom ganzen Thema her ein bisschen spaßiger als jetzt ein Roll-Up zum Beispiel im Handwerk, was auch so ein Thema sein wird, ja. Was durch AI erstmal nicht disruptiert wird, sondern ganz im Gegenteil.
Und da hast du ja Roll-Ups in allem, ja, Steuerberater, Immobilien-Agents, da hast du ja wirklich überall, guckst du dir ja Tierpraxen, alles mögliche.
Glaubst du generell, dass wir von diesen Roll-Ups mehr sehen werden in den nächsten 5 Jahren, auch so durch so Nachfolgethemen, Hausverwaltung ist auch so ein Ding, häufig mittelständisch, Ehepaar mit 2 Angestellten, wenn die dann irgendwann 70 sind, wollen die es auch nicht mehr machen, man kann sehr viel digitalisieren, muss das auch, weil sonst kommt keine Maß auf. Glaubst du generell, dass diese Roll-Up-Idee, die in Deutschland ja irgendwie, abgesehen von so ein paar Leuchttürmen wie auch Philipp Schröder mit 1,5 mit Handwerksbetrieben, ja nie so Fuß gefasst hat, dass wir jetzt da so einen Push kriegen?
Ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde, es macht einfach Sinn. Also wir haben nicht die nachfolgenden Generationen, die das alles übernehmen. Wir brauchen die Professionalisierung. Du willst nicht, dass dein Unternehmen, ja, die meisten Businesses hören auf, weil die Unternehmer aufhören. So, die meisten hören einfach, irgendwann können die nicht mehr, wollen nicht mehr, sind zu alt, Kinder übernehmen es nicht oder so. Deswegen, ich finde, es gibt einen totalen Case dafür und ich glaube auch, dass wir es brauchen, diese Professionalisierung, Digitalisierung, Automatisierung, die einen Roll-Up dann sozusagen darstellen kann. Da glaube ich sozusagen schon drauf. Ich glaube, es ist sehr schwer, diese, weißt du, wie ich es kenne, sind Unternehmen schon auch Unternehmer geführt. Das sind irgendwie faszinierende, inspirierende Unternehmerpersönlichkeiten. Habt ihr hier bei Scalable genauso, ja? Und ich glaube, da gibt es eine große Korrelation zwischen dem Erfolg des Unternehmens und der Involviertheit der Unternehmer. Deswegen bin ich vorsichtig bei dem Ganzen, wir hauen dann die Gründer raus, die gehen und dann integrieren wir das und haben unsere Skaleneffekte über die verschiedenen Unternehmen, die wir da zusammengepfercht haben. Da habe ich so meine Fragezeichen. Deswegen ist das auch was, wie wir es komplett anders machen. Wir wollen unbedingt die Unternehmer dabei behalten. Wir wollen es mit denen zusammen bauen und gründen. Wir glauben total an diese Unternehmer. Ich glaube, das macht den Unterschied, die Unternehmer, die das machen und nicht nur die Struktur dahinter. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man in dem Space viel, sag ich mal, Erfahrungen sammeln wird und viel sehen wird.
Wann kommt Apex an die Börse? Wann kann man sich daran beteiligen? Ja, ich meine, ist ja ein Community-Modell.
Absolut, ich
frage mich bei vielen Community-Modellen immer, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, gerade bei dem, was so entsteht, wenn man sich auch als Privatanlegerin, in der frühen Phase daran beteiligen kann.
Ich wirklich
mit allem Risiko, das dabei ist.
Du, finde ich wirklich auch. Und wir haben damals mit Groupon Börsengang gemacht, aber ich will gerne nochmal einen selber machen mit einem eigenen Unternehmen. Ich fand das total toll. Deswegen, ich glaube, bis 2030 machen wir jetzt erstmal so unsere 10 Sportarten und gucken, dass wir da gut vorankommen. Und dann aber, ja, wenn du irgendwie das profitabel aufgebaut hast und jetzt die auch in die Ownership gegangen bist bei den meisten Sportarten, wäre das für mich jetzt persönlich der schönste Weg, irgendwie einen Teil-Exit hinzubekommen, weil du hast alle beteiligt, ja, alle können da mit dran verdienen, können mit investieren und du kannst es trotzdem selber weitermachen.
Ich fände es ja schon cool, wenn sowas früher möglich wäre.
Ja, stimmt.
Ich glaube ja an den Kapitalmarkt und der Kapitalmarkt hat ja gewisse Leitplanken, ja, die sollte man einhalten. Bei Crowdinvesting haben wir häufig gesehen, dass die eben nicht dabei waren, ja, und da war es ein bisschen lax, aber ich glaube, da gibt es einen ganz guten Mittelweg und wir müssen ja den Kapitalmarkt in die Mitte der Gesellschaft bringen, nicht nur für den Vermögensaufbau, sondern auch für dieses Gefühl von Teilhabe an Wirtschaft, damit sich Menschen nicht abgehängt fühlen.
Ja, absolut.
Jetzt sind wir schon seit über einer Stunde zugange und ich hätte eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen, aber es soll ja nicht ausfieseln und deswegen 2 Fragen zum Abschluss. Wir haben jetzt sehr viel über Chancen gesprochen, die du wahrgenommen hast, wo du Gelegenheiten siehst. Wo siehst du für dich, für dein Setup wirklich die größten Risiken und wie begegnest du denen?
Wo sehe ich die größten Risiken für mein Setup?
Also macht dir KI eher Angst? Ist es politische Disruption? Ist es, dass du sagst, es hängt noch zu viel an dir?
Ja, ich würde sagen, also ein Risiko ist auf jeden Fall, ich bin ein totaler Europa-Freund, deswegen bin ich schon, würde ich sagen, überinvestiert in Europa. Das ist sicherlich eine Chance und ein Risiko, je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt. Mein Setup hängt sehr an der Lisa Bosbach, die mein Family Office leitet. Ja, wenn die sich entscheidet, woanders hinzugehen, dann muss ich mein Setup sehr stark überdenken, weil ich diese Detailarbeit, die sie macht, nicht selber leisten kann, weil ich einfach Unternehmen gründe die ganze Zeit. Ne? Dann würde man jemand anders finden. Aber ich finde schon, das ist auf jeden Fall ein persönliches oder ein personales Risiko. Ich glaube, KI ist für uns alle, also nicht für mich mehr, sondern für uns alle noch nicht einschätzbar, was das wirklich langfristig an den Börsen bedeutet und an den Kapitalmärkten bedeutet. Deswegen kann ich das irgendwie, da schwimme ich so mit, ja, und tue meinen Teil, dass ich eine mündigere KI-Nutzerin werde, indem ich unser Bootcamp zum Beispiel gerade mache, selber unser Thema, also unser Thema im Bootcamp als Teilnehmerin, ja, weil ich wirklich lernen will, mit den Large Language Models auch so umzugehen, wie man das irgendwie heutzutage professionell macht. Ich würde sagen, und dann habe ich wahrscheinlich schon ein Risiko, weil ich ziemlich viel meines Vermögens in meinen eigenen Firmen hängen habe. Ja, also ich glaube, wenn ich da, also beim Podcast, der hängt komplett an mir. Ten More In habe ich so aufgesetzt, dass es nicht mehr operativ an mir hängt, aber es hängt natürlich schon irgendwie auch an meiner Persönlichkeit, an meiner Weiterentwicklung, an dem Spirit, an dem, was ich reingebe und so weiter. Ich bin die Klammer, genau. Ich würde sagen, Epics, ja, sind wir gut aufgestellt mit 4 Partnern, sozusagen mit 4 Gründern, das geht auch. Aber klar habe ich generell viel meines Vermögens in meinen eigenen Firmen, ja. Und das ist schon, für mich fühlt es sich nach Freiheit an und nach Selbstbestimmtheit. Ich glaube, für andere wäre das schon ein starker Druck, so viel ihres Vermögens im Risiko zu haben.
100%.
Ich hätte es ja auch auf die Seite schieben können, absolut. Aber ich habe es im Risiko stehen.
Für mich war es früher als Unternehmer ein Riesengedruck, 99% meines Vermögens in diesem Unternehmen zu haben. Ja. Und das war befreiend, als das nicht mehr der Fall war.
Ja.
Und ich habe noch heute manchmal auch im Gespräch mit Anlegerinnen und Anlegern über bestimmte Einzelaktien so den Eindruck, wow, denke ich mir, was haben die für eine Conviction zu einem Unternehmen, das sie von außen kennen, vielleicht als Anwender der Produkte noch, aber ansonsten nur analysieren.
Ja.
Das ist eine Conviction, die konnte ich nicht mal zu meinem eigenen Unternehmen, wo ich ja die Schalthebel in der Hand hatte, wo ich im Driving Seat saß, entwickeln. Und insofern, also bewundere ich auch diese Fähigkeit, diese Conviction zu entwickeln und finde das hochspannend, dass leitet über zu einem anderen Thema. Du hast gerade noch mal so gesagt, also Podcast, Ten More In, Epics, dann natürlich generell auch deine Präsenz als starke Stimme der Startup-Szene. Auf LinkedIn schreibst du nicht nur über deine eigenen Businesses, sondern auch, was dich bewegt mit Blick auf Startup-Kultur, auf Unternehmer, der Beirat Junge Unternehmer bist du dabei, Private Equity, KKR, eigene Investments. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Family Office, ja, haben wir jetzt gehört, Mitarbeiter schon, aber du musst es für dich ja auch irgendwie geistig sortiert kriegen, diese einzelnen Schubladen. Und das ist vielleicht auch was für Hörerinnen und Hörer relevant ist, wo es dann darum geht, Familie ja auch noch, Familie, Beruf, Hobby, Investment, Weiterentwicklung. Wie schaffst du das? Hast du da so Schubladen im Kopf, die du auf und zu machen kannst?
Also zum einen bin ich echt jemand, ich habe einen starken inneren Schweinehund, ja, wie ich das beim Investment auch schon gesagt habe. Also es fällt mir nicht leicht, Dinge zu tun, die ich nicht machen möchte. Wenn ich aber weiß, ich sollte sie machen, zum Beispiel Sport, zum Beispiel am Aktienmarkt investieren, aber ich bin als Unternehmerin nicht die am Aktienmarkt investiert, sondern ich bin die Unternehmen aufbaut, die dann irgendwann am Aktienmarkt gehandelt werden können, ja. Aber wenn ich mich sozusagen dahin bringen möchte, dass ich Sachen tue, die ich weiß, ich tun sollte, aber sie nicht gerne mache, mache ich das so, dass ich wirklich mir überlege, wie schaffe ich es, mich zu zwingen, diese Dinge zu tun? Also was für ein System brauche ich, dass ich mich zwinge? Das eine habe ich beschrieben, zum Beispiel mit dem Family Office, ja, diesem absurden Plan und so weiter. Und das schafft es dann. Beim Sport ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ich muss mich verabreden. Ich muss den Sport morgens machen mit einer anderen Person. Das heißt, ich bin 3-mal in der Woche bei meinem Personal Trainer morgens, montags, mittwochs, freitags, jeden Morgen. Ich mache am Dienstag und Donnerstag Pilates und Paddle verabredet mit anderen Menschen. Das heißt, ich weiß schon, ich habe 5-mal die Woche Sport gemacht. Wochenende ist sozusagen additiv. Kann ich machen oder kann ich nicht machen? Damit schaffe ich mein Ziel. Das sind gerade 210 Minuten Sport die Woche. Das sind circa 30 am Tag, wenn man es runterbricht. Das will ich übererreichen. Da habe ich ein ganzes Incentive-System dahinter. Bei 200 Minuten kriege ich 25 Euro, bei 300 Minuten kriege ich 30 Euro, bei über 400 Minuten Sport kriege ich 40 Euro von meinem eigenen Geld in ein Taschengeld für mich selber, wovon ich mir kaufen kann, was ich will. Solche Sachen baue ich mir. Ich baue mir...
Also selbst bei dir als hoch erfolgreich Unternehmerin sind so diese 20 Euro
Wenn ich dann zum Schluss
da geht es nicht um die Summe, sondern...
Dann habe ich zum Schluss des Jahres 1500 Euro oder sowas, ja, weil ich so viel Sport gemacht habe, wie ich es machen wollte. Und dann kann ich mir davon kaufen, was ich will. Ja, könnte ich mir das vielleicht auch jetzt kaufen, aber das ist ja für mich weniger wert. Ja. Also das heißt,
macht dann mehr Spaß. Hast du dir dann richtig verdient?
Genau, habe ich mir richtig verdient. Das heißt, ich versuche mir überall so Systeme zu bauen, die mich sozusagen reintricksen in die Verhaltensweise, die ich von mir selber will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon krasse Schubladen habe. Also zum Beispiel Dienstag ist Podcast-Tag. Ich mache eigentlich alle Podcasts, die wir machen, Dienstag. So, wenn ich dann, zum Beispiel heute bin ich auch hier bei dir am Dienstag. Ja, ich versuche wirklich alles, was mit Podcasts zu tun hat, an diesem Tag zu machen. Alle unsere Podcasts aufzunehmen. Montag, Mittwoch, Donnerstag habe ich Apex-Tag. Freitag ist ein Tag, wo mehr diese kreative Arbeit stattfindet. Ja, Inspirationszeit stattfindet. Dinge mal, mich mit Leuten zu treffen, wo ich denke, ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Aber es kann sein, dass ein Podcast-Gast wird. Es kann sein, dass es irgendwie ein Investment wird. Ich weiß es noch nicht genau. Also das heißt, ich versuche schon sehr, sehr stark in so diesen Buckets zu denken und dann habe ich alles organisiert in Notion, da habe ich meine Prioritätslisten, ja, da geht es wirklich los mit, okay, was sind die wichtigsten Projekte, die ich gerade habe, was sind die größten Hebel, die ich da habe und alles andere wird auch wegdelegiert, ausgesourced, da muss ich auch 80, passt, ne, also 5 gerade sein lassen, irgendwie kann ich jetzt nicht meinen Perfektionsgeist da
draufsetzen. Also ganz klar 80-20 Strategie.
Schon und viel, viel wegdelegieren. Ich habe eine Chief of Staff, die wirklich 100% bei mir, Lea, arbeitet. Ich habe die Lisa, die mein Family Office leitet und ansonsten natürlich die Firmen, die ihre eigenen Strukturen haben. Und ich versuche, und ich meine, was mir sehr hilft, ist, ich mache eigentlich alles, was aufkommt, sofort. Also ich versuche, alles, was unter 2, 3, 4 Minuten dauert, sofort zu machen. Also wenn du jetzt sagen würdest, ach so, Lea, und dann wollte ich dich noch fragen, kennst du eigentlich den und den? Den würde ich auch gerne im Podcast mal hören. Ich wollte mal den anfragen, ob der hier kommen wollen würde. Ja, würdest du mir sowas sagen? Würde ich in der Sekunde dem schreiben und sagen, hey, fändest du das spannend, hier in den Podcast zu kommen? Kannst du dir das vorstellen? Ne? Also ich mache einfach Sachen sofort. Ich versuche mir nichts aufzuschreiben an To-Do-Listen, weil da kommst du nie zu. So, ich versuche, diesen ganzen kleinen Zeug sofort zu machen, auch mit Kinderorga und so weiter, Geschenk für den Geburtstag. Da müssen wir Essen bestellen, da braucht der neue Schuhe, weil sie sind... passen nicht mehr, rausgewachsen, neues Trikotset zum Basketball und so weiter. Ich glaube, ich habe einfach sehr gut verstanden, wie ich mich selber managen muss, sodass ich dem, was ich mir da an Leben aufgebaut habe, gerecht werde. Und so ist es dann ein sehr schönes Leben.
Ja, und großartig, dass du diese Erfahrung und diese Erkenntnisse auch teilst. Also das mit der Selbstbelohnung, das hat mir jetzt schon sehr gut gefallen. Auch schöner Hinweis, Dinge sofort zu machen. Ja, vielen Dank, liebe Lea. Und ja, Dinge sofort machen, das solltest du auch. Nämlich, wenn dir das hier, was du gehört und gesehen hast, gefällt, dann sei doch so lieb und sag es gerne weiter. Lass natürlich auch gerne sofort einen schnellen Kommentar da, was dich besonders bewegt hast, welche Fragen du vielleicht noch an Lea hast und was es für dich bedeutet, was du hier heute an inspirierenden Inhalten bekommen hast. Und wenn du weitere Vorschläge hast, wen wir denn mal einladen sollten, wen ich mal vielleicht anhauen soll, vielleicht mit einem Kontakt von Lea, dann schreib uns auch das entweder in den sozialen Medien oder an podcast@scalable.capital. Für heute vielen Dank an Lea, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank an dich, dass du zugeschaut und zugehört hast. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss aus Berlin.